Danke, lieber Vater, im Namen Jesu Christi, unseres geliebten Herrn, dass wir auch hin und wieder bedrängte Christen sind. Aber es gibt viel bedrängtere draußen in den Ländern, wo offen Feindschaft herrscht. Und danke, dass wir wissen, wir leben hier zwar im Feindesland, noch hat der Fürst der Finsternis Gewalt über diese Erdoberfläche, wahrscheinlich auch über das Erdinnere und über die Lufthülle um diese Erde. Aber du, Herr Jesus Christus, wirst zu deiner Zeit wiederkommen und dann wirst du die Herrschaft antreten und den Feind besiegen. Und wir dürfen die sein, die jetzt in dieser Welt dein Evangelium verkündigen. Und das schenke auch an diesem Abend und etwas mitzuhören und zu erleben von dieser Verkündigung in den verschiedensten Ländern der Welt und von dem Mut, mit dem draußen dieses Christsein benannt und gelebt wird. Und so gib uns, dass unser geliebter Bruder aus dem, was du ihm aufgetragen und was du ihn hast realisieren lassen in diesen vielen Ländern, uns ein Zeugnis geben kann, das uns bewegt und uns zeigt, dass ein Heiliger Geist trotz des Feindes, in dessen Land wir noch leben, mächtig durch uns wirken kann und wirken will. Und so hilf uns, dass wir dadurch ermuntert werden, jeder an seiner Stelle diesen Kampf zu führen, denn es wird überall Feindschaft geben, auch in den friedvollsten Ländern, wie man Äußerliches meint. Und so danken wir für diesen Abend, danken wir, dass unser Bruder mit seiner lieben Frau zu uns gekommen ist und bitten dich, fülle ihn vermehrt mit deinem Heiligen Geist und uns alle, gib ein offenes Herz durch offene Ohren. Amen.
Ich lese zunächst heute Abend ein paar Verse aus dem Mund von Jesus. Matthäus 24, Vers 9 bis 14, da spricht Jesus über die großen Weltkatastrophen, die durch diese Welt sich hindurchziehen. Hunger, Teuerung, nationale Bürgerkriege, Erdbeben. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit, und da steht eigentlich die Gesetzlosigkeit, die wir heute so erleben, überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ins Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Mich wundert's immer, dass viele Christen bei uns gar nichts wissen, was gegenwärtig in der Welt abläuft. Also wir sind immer informiert über die Einzelheiten der Weltpolitik, was da mit den Wahlen in Zimbabwe und bei Mugabe abläuft und wie das mit AIDS weitergeht. Und wir werden informiert über Erdbeben und Katastrophen und Tsunamis. Wissen Sie, dass in den letzten Jahrzehnten Jesus die größte Ernte gemacht hat, die man überhaupt in den letzten Jahrhunderten denken kann, weltweit? Wir waren daran gar nicht beteiligt, das ist ganz wichtig. Deshalb braucht niemand sich das auf seine Fahnen zu schreiben. Das hatte Herr Jesus selber gemacht. Durch seine kleinen Gemeinden hat er einen ungeheuren geistlichen Aufbruch geweckt in allen Teilen der Welt. Und wenn ich das einmal beschreiben soll, ich weiß noch, vor 25 Jahren, als ich zum ersten Mal in Mittelamerika war, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Ich habe das nicht geglaubt. Auf der Straße am Sonntagnachmittag lauter junge Leute ihre Bibel unterm Arm haben. Das sind nur katholische Länder gewesen, haben doch nie Bibel gelesen. Da saßen sie im Park und sangen Lieder zur Gitarre miteinander. Und das ist ja passiert, dass in kürzester Zeit die Zahl, man sagt immer die Evangelikalen, das heißt einfach der Bibelleute, die Jesus über der Bibel anbeten. Sie nennen ihre Seile oft Sala Evangelica, also evangelischer Saal. Von 1% in der Bevölkerung auf 25% explodiert ist. Und wenn man das anguckt, das war gar nicht organisiert oder irgendwie von Menschen gemacht, aber das Entscheidende war in all den Gruppen, in welcher Konfession sie sich auch trafen, dass die Bibel, das Wort Gottes, im Mittelpunkt stand. Und die jungen Leute haben Bibel gelesen. Sie haben evangelisiert in den Fußgängerzonen. Ich bin da in einer Taxi gefahren in San Salvador und da, wo unsere Taxifahrer die Bildzeitung liegen haben, da war so ein Brett unterm Lenkrad, wo man so ihre Literatur hin tun, da hat die zerlesene Bibel. Ich habe da Fotos geschossen von Marktfrauen, die saßen da und haben ihre Früchte geworfen und lasen die Bibel, so indianische Frauen. Ein Bibelhunger ohnegleichen, vor 25 Jahren. Es war damals in den 80er Jahren, als ich in Kolumbien war, Kolumbien ist ja ein ganz furchtbar unsicheres Land und da ist ja die Drogenmafia ganz stark und das ist von allen Krisen erschüttert. Aber in diesem Land ist da der damalige Papst gereist und hat den Christen empfohlen, sie sollten zu ihren evangelikalen Brüdern gehen und bei ihnen das Bibellesen lernen. Kolumbien, da sind vor 50 Jahren noch die evangelischen Kirchen reihenweise angezündet worden. Und jetzt brach auf einmal der Bibelhunger aus. Und das ist mir das Entscheidende, dass wir gar nicht so sehen, wie es da in welcher Konfession und Gruppierung das aus. Die wirkliche Kraft des Glaubens kommt aus dem Wort Gottes. Der Samen, der aufgeht, seid neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Da bricht das auf, da kann das neue Leben überhaupt nur kommen. Und das Wort Gottes ist mächtig, das schafft, das wirkt. Und das ist nicht bloß in Lateinamerika so. Bis in unsere Tage hinein kann man sagen, ja, wenn man so ein paar Zahlen haben will, in Brasilien sind in den letzten Jahren etwa 30 Millionen Ungläubige zu Jesus gekommen, im Glauben an Jesus, über der Bibel, über dem Wort Gottes. Und das Tolle ist, dass die ganze Revolution eingeleitet wurde, des Lebens. Die Menschen in Südamerika, die waren nur so oberflächlich christlich. Wissen Sie, da geht der Voodoo-Kult und die Zauberei und die okkulten Mächte wüten da. Aber da ist eine richtige Revolution passiert. Dass plötzlich die Männer, in Lateinamerika nennt man die Machos, das sind so Herrenmänner, die Frauen ausbeuten und brutal sind und saufen, was das Zeug hält und so, plötzlich verwandelte Männer waren, die für ihre Familie gesorgt haben. Es war eine gesellschaftliche Revolution und das hat den ganzen lateinamerikanischen Kontinent geprägt. Wenn Sie etwa die Berichte hören aus den Indianervölkern. Noch 1970 haben die amerikanischen Missionare gesagt, die in Ecuador gearbeitet haben, hat überhaupt keinen Wert. Kommt überhaupt nichts raus aus unserer ganzen Missionsarbeit. Sie müssen wissen, der indianische Mensch ist ganz schwierig zu erreichen. Die sind ganz alte Traditionen. Ich weiß auch, dass unsere Missionare oft verzagt waren, sagt, das ist gar nicht möglich, wenn man so lange in einer ganz anderen Kultur gelebt hat. Und die wollten ihre Missionsarbeit und den Quechuas aufgeben und dann entstand eine Erweckung. Ein Aufbruch, ein Bibelhunger. Und Menschen haben Jesus angenommen und wie ich dann später nach Ecuador kam, habe ich das gesehen, die haben schon ganze Verlage betrieben, Rundfunkstationen geleitet, da waren Bibelschulen entstanden und Indianer hatten plötzlich Verantwortung übernommen. Das haben die alten Missionare gesagt, das gibt's gar nicht. Das ist ein richtiger Wandel der Person, aber natürlich, so ist es ja im Neuen Testament beschrieben, wo Jesus Herr von Menschen wird. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, dass das nicht nur in Lateinamerika passiert ist, sondern in allen Teilen der Welt, nur nicht in Europa. Nordamerika, Kanada und USA haben auch einen Rückgang der Gläubigen. In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Gläubigen, Jesusleute, in den USA zurückgegangen. Müssen sehr in die Buße treiben. Aber so schlimm wie in Europa gibt es in keinem Erdteil Finsternis.
In Frankreich ist nur in jedem 12. Haushalt überhaupt eine Bibel. Belgien ist vielleicht eins der am wenigsten evangelisierten Länder der Welt. Wenn Sie mal nach Belgien gehen, werden Sie kaum eine evangelische Gemeinde finden. Und das, was uns erschüttert, wie das geistliche Leben bei uns in Europa zurückgegangen ist, das ist ja ein Atlas untersgleichen. Manche haben jetzt das Motto wachsende Kirchen. Ich sage immer, redet lieber von der Schwindsuchtkirche statt von wachsenden Kirchen. Ihr betrügt euch ja. Seid zur Buße, will ich nachher noch ein Wort dazu sagen. Aber wenn man in allen Erdteilen das ansieht, noch nie sind so viele Muslime in der Welt, jetzt gehen wir von Europa wieder weg, noch nie sind so viele Muslime in der Welt zu Jesus gekommen wie heute. Ganz erstaunlich. Im Norden von Afrika. In Indonesien. In Indonesien ist die Zahl der Christen wahnsinnig gewachsen. Die Regierung gibt gar keine Zahlen über die Religionsstatistik heraus, weil man vermutet, sie reden immer noch die Zahlen, die sie vor 30 Jahren hat, man vermutet, dass die Zahl der Christen in Indonesien, das ist das größte Muslimland der Welt, mit 180 Millionen Muslimen, viel, viel mehr als wir im Mittleren Osten haben oder in Iran oder sonst wo. Die größte Zahl von Muslimen ist in Indonesien. Ist der Anteil der Christen bis auf fast 20% in der Bevölkerung gewachsen. Lauter bekehrte Muslime. Auf der Insel Java, das ist die am meisten bevölkerte Insel von Indonesien, hat ja 12.000 Inseln, das kann man nicht alles wissen, aber die wichtigste Insel neben Sumatra ist Java, und in Java bekehren sich jedes Jahr Zehntausende Muslime. Obwohl jeder ein schreckliches Martyrium durchmacht. Er wird von seiner Familie ausgestoßen. Er verliert seinen Arbeitsplatz. Er hat alle Anschlüsse verloren, wo er sonst Freunde hatte. Er ist isoliert und macht das alles. Und mich hat es immer interessiert, wenn ich mit solchen Leuten sprach. Ja, warum habt ihr das gemacht? Und die gucken einem das groß an, sagen, ist doch klar. Wegen Jesus, sagen sie. Als wir das erste Mal von Jesus gehört haben. Das war so groß. Aus ihrem muslimischen Denken heraus. Sie kannten die Ordnungen und die Gesetze und die Pflichten. Aber es gibt keine Vergebung von Schuld. Es gibt keine Heilsgewissheit. Es gibt keine Wärme und Liebe, keine Vaterliebe Gottes. Und sie sagt, das hat Jahre gebraucht. Und dass wir das erste Mal ein neues Testament in der Hand haben. Und sagen, das wiegt alles auf, was wir an Leiden haben. Und das möchte ich Ihnen zuerst heute sagen, dass eine ganz große Bedrängnis gleichzeitig herrscht mit diesem großen Aufbruch zu Jesus hin. Und nicht nur in Indonesien, sondern in allen Teilen der Welt, wo solche Aufbrüche geschehen. Aber bleiben wir zunächst einmal noch in Indonesien stehen. Man hat so über den Daumen gepeilt, immer gesagt, in Indonesien wird jede Nacht eine Kirche angezündet, so im Durchschnitt. So groß ist der Widerstand der Muslime gegen das Evangelium. Auf den Molukkeninseln, das sind Inseln nördlich von Java, wo sehr viele Christen leben, Ambon, Halmahera und wie sie heißen, da hat in den letzten Jahren ein furchtbares Morden gegen Christen stattgefunden. Die ganzen Häuser wurden niedergebrannt. Die christliche Universität von Ambon, mit 10.000 wird alles niedergebrannt. Und man hat bei uns gar nichts davon gehört. Auf der Insel Halmahera, ich habe den Ort besucht, da waren 200 Christen beim Gottesdienst. Und diese Islamisten drangen in die Kirche ein, fragten jeden, bist du Christ? Hat er ja gesagt, und dann haben sie mit dem Schwert den Kopf abgeschlagen. Der Pastor im Ornat, auf den Knien, der Letzte, der dran kam. Das indonesische Militär war nur ein paar hundert Meter weiter mit seinem Posten und hat nicht eingegriffen. Sie haben die Islamisten wüten lassen. Es sind so Killertrupps, die da durchs Land gezogen sind. Und da ist der große Friedhof, die zerstörte und abgebrannte Kirche. Und dann zeigten mir meine Freunde da auf der Insel Halmahera eine ganze Reihe dieser niedergebrannten Kirchen. Alle Kirchen wurden niedergebrannt.
Am meisten hat mich erschüttert, wie dort an der Frontseite der Kirche, da war was hingeschrieben. Ich konnte das lesen, Jesus. Ich sage, was heißt das? Bucke. Jesus, Dreckschwein. Und erstmal habe ich begriffen, der große Hass gegen Jesus. Auf der einen Seite das große Erwachen, das Hinhören vieler Muslime auf das Evangelium von Jesus, umso mehr dieser organisierte Hass. Was eigentlich erstaunlich ist, dass die Christen in Indonesien umso mutiger sind, das Evangelium zu bezeugen bis in unsere Tage hinein. Darum kommen so viele zum Glauben. Und sie tun das in einer mutigen Weise. Sie verbreiten Bücher. Sie tragen den Namen von Jesus weiter. Sie bekennen Jesus öffentlich. Manchmal, wenn man die Geschichten hört, da kann man gar nicht glauben. Er erzählt der Professor Jan Nanere, mein guter Freund, der Rektor der Universität von Ambon war, über 10.000 Studenten war, sagt, wir erleben plötzlich in diesem Land des Bürgerkriegs dort auf den Inseln, da begegnen wir Evangelisten, die halten eine große Open-Air-Evangelisation, Freiluft-Evangelisation. Und wir sagen, wo kommt ihr her? Wir kennen euch nicht. Und dann sagen sie, wir waren islamistische Terroristen und haben Kirchen angezündet. Und bei einer dieser Kirchen ist uns Christus begegnet. Und wir sind umgekehrt in der Buße und heute predigen wir das Evangelium von Jesus. Unglaubliche Geschichten, die sich dort wieder ereignen, aber ein ganz schwerer Weg, den diese Christen gehen. Und ich bitte sie in der Fürbitte, dort an diese Christen zu denken. Wir wissen gar nicht, wie das weitergeht, weil die Regierung in Indonesien so schwach ist und gar keinen Mut hat, auch die Übergriffe zurückzuweisen. Und wir denken auch an manche Missionsboten, die von uns hier hinausgegangen sind, auch von unserer Organisation und heute in Gebieten, die islamistische Staaten sind unter der Scharia, unter dem Islamgesetz. Und dort in aller Stille Jesus Zeugen sind, an Plätzen, als Lehrer, als Universitätsdozenten und dort ihr Zeugnis weitergeben, unter einer ganz großen Bedrohung und Gefahr. Aber die das im Glauben tun und sagen, von der Name von Jesus muss verkündigt werden. So eine ganz wunderbar ermutigende Sache. Also ich will heute über die bedrängten Gemeinden reden, aber wenn bei uns immer wieder davon gesprochen wird und gesagt wird, also das ist so furchtbar, wir müssen dagegen protestieren, da will ich immer widersprechen und sagen, wir Christen wollen nicht an die Politik appellieren. Was soll denn die Politik machen? Wir haben den größten Beistand, den Herrn im Himmel, und wir wissen, dass er seine Gemeinde durchs Martyrium gehen lässt. Und im Martyrium, das haben Sie alle, die Sie aus den neuen Bundesländern kommen, Sie haben erlebt, wie der Druck der Feindschaft die Gemeinde nur umso stärker gemacht hat, unüberwindlicher gemacht hat. Wir brauchen den Druck nicht zu fürchten, weil Jesus das schon uns vorausgesagt hat, dass wir in seiner Nachfolge leiden müssen, dass ein Knecht nicht über den Herrn gestellt ist, aber dass er in der Stunde der Verfolgung seine Gemeinde umso mehr segnet. Und das ist das Erstaunliche, dass aus der Verfolgung eine Segenszeit kam. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich Sie heute Abend nicht verwirre durch so viele Länder. Ich mache doch nichts aus, wenn Sie es durcheinander bringen. Das ist nicht so schlimm. Das Größte, was je geschehen ist, ist ja in China geschehen. 1958 gab es in China, da haben die Kommunisten schon gewirkt, 700.000 bekennende Jesusleute. Das war eine riesige Zahl. Wissen Sie, richtig echte Jesusjünger. Hudson Taylor hätte sich das nie träumen lassen können, dass eine Saat so aufgeht. Das ist ja ganz arg schwierig, unter den Chinesen, die so weise Leute sind, so das Evangelium zu predigen. Aber dann kam Mao. Und Mao hat so grausam die Gemeinde verfolgt. Das ist unsagbar. Die Roten Garden sind durchs Land gezogen. Sie haben alle Kirchen geschlossen. Sie haben alle Bibeln verbrannt. Haben unbarmherzig gewütet. Die Zahl der Christen ist zurückgesunken auf ganz, ganz kleine Gruppen. die sich im heimlich noch im Versteck getroffen haben, und die großen Führer, die wurden in großen Schauprozessen, wurden die verurteilt. Man hat Tag und Nacht mit ihnen Gehirnwäsche gemacht. Viele der großen Bekenner haben öffentliche Schuldbekenntnisse abgelegt, die sie später wieder berufen haben. Aber bei dem großen Druck der Verhöre kann man sich das gar nicht vorstellen. Und was ist dann passiert? Da war ein Mann zum Beispiel, ich habe nur den Film gesehen, wie er das erzählt, der war mit 10.000 jungen Kommunisten in einer großen Versammlung, um einen führenden Prediger zusammenzuschlagen, zu verhöhnen vor den 10.000. Und haben sie geschrien, nieder mit den Christen, Volksverräter, Zerstörer Chinas. Und haben ihn blutig geschlagen und zusammengeschlagen. Da sagt er, und dann lag er auf dem Boden. Und ich konnte es nicht fassen. Der betete für uns. Vater, vergib ihnen. Und ein Jahr später habe ich mich bekehrt, erzählt er. Ein Jahr später habe ich mich bekehrt. Ein führender Kommunist. Deshalb müssen Sie verstehen, wenn es heute heißt, dass es in der Volksrepublik China mindestens 70 Millionen bekennende Jesusleute gibt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Wachstum war. 700.000 vor der Verfolgung von Mao, und Sie wissen, wie brutal Mao war, da gab es ja kein Entkommen und kein Entrinnen. Und wie lief das? Diese kleinen Gruppen, es hat schon 1958 angefangen, die da in die Hausgruppen versteckt waren, die sind weitergezogen auf die Dörfer. Und da haben sie versammelt, zu zwei, zu dritt. In dem großen Radiosender, größte Evangeliumsender der Welt, ist ja nicht Transworld Radio, sondern ist Far East Broadcasting. Viele Rundfunktionen. Jeden Tag 90 Stunden Bibelprogramm in all den Sprachen, wo das über die Sender im Pazifik ausgestreut wird. Und ganz viel auch nach China hinein. Da gaben sie mir eine Hörerpost. Und da schreibt eine Frau, erzähl da, wir waren drei alte Frauen. Und wir trafen uns jeden Abend zum Gebet. Nur heimlich. Heute sind 17 Gemeinden entstanden. 300 junge Leute gehören dazu. Bis heute ist das in China gar nicht erlaubt. Junge Leute unter 18 dürfen nicht teilnehmen in den Versammlungen. Verführung Minderjähriger heißt das. 17 Gemeinden sind entstanden. Was war es? Gebet. Das Gebet von treuen Leuten. Und Jesus hat sein Wort gesegnet. Und muss man doch bei uns mal zur Kenntnis nehmen, was da geschieht. Das kann man überhaupt nicht glauben. Und das ist nicht von uns gemacht, sondern das ist ein weiteres Kennzeichen. Die einheimischen Christen vor Ort sind heute die Hauptträger der Missionsarbeit. Aus dem Schwarzwald war ein Missionsarzt lebenslang in Pakistan, 30 Jahre lang seines Lebens. Und er war in einem Gebiet, da gibt es bis heute keine Christen. Ich behaupte immer wieder, in diesem Gebiet hält sich heute Bin Laden versteckt. Das ist ganz schwer. Am Karakorum-Highway, ganz in den Bergen des Hindukusch drin, da sind die Pashtunen, jedes Dorf ist befestigt, da wagt sich kein pakistanisches Militär hin. Ganz harter islamischer Druck. Auch der Missionsarzt hat gehen müssen, das war bewusst, bevor Bin Laden sich versteckt hatte. Wahrscheinlich hat man deshalb alle Ausländer rausgenommen. Und heute erzählen mit diesem Missionsarzt Dr. Kilgus aus Aach bei Freudenstadt, weißt du, wer jetzt zu uns gekommen ist? Das sind lauter Chinesen gekommen, das sind alles Jesusbekenner und die haben die Missionsarbeit dort weitergeführt. Die sind über die Grenze gekommen und sind dort in einem Muslimgebiet, wo gar nichts mehr verkündigt werden darf, tätig. Ganz großartig, wie Gott das macht in einer Regie. Wir wollen das auch gar nicht in der Presse schreiben, sonst werden die wieder darauf aufmerksam, die Muslimkreise. Und offenbar haben sie da gar nichts dabei gedacht, wie die Chinesen, was wir von dem kommunistischen China da rüberkommen. Wir haben heute mongolische Missionare in Afrika. Wir müssen denken, bis in die 80er Jahre gab es in der Mongolei überhaupt keine Christen. Die Mongolei ist buddhistisch. Das ist so ein Hirtenvolk. Vorhin sagte mir jemand, dass er mit der transsibirischen Eisenbahn dieses Jahr noch in die Mongolei fährt, nach Ulaanbaatar. Wer ist denn? Sie fahren. Und dort, wenn Sie nach Ulaanbaatar kommen, sagen wir früher, Ulaanbaatar reist heute. Die Führerin hat zu uns gesagt, schicken Sie uns Missionare. Unser Land ist offen. Und da sind überall Christengemeinden entstanden. Und wie ich das noch sah, wie wir dort die Tempel besichtigt haben, waren ganze Wände vollgehängt mit Bildern. Die Mongolei, die ist nördlich von China. Da sind überhaupt keine Christen. Hängen lauter Bilder drin. Ich sage, was ist denn das? Er sagt, die führen, das ist die heiße und die kalte Hölle. Das müssen wir angucken. Die grausigsten Bilder, die man sich je denken kann. Wie Menschen erfrieren, wie sie in Ofen verbrannt werden. Ich sage, ja, was ist das? Ja, wir wissen, wir kommen aus dem tibetanischen Buddhismus. Das ist der Dalai Lama, das verrät er uns gar nicht, dass das die Lehre des Buddhismus ist. Dass jeder Mensch die Strafe für seine Schuld tragen muss. Dann sage ich, haben die Leute keine Erlösung? Nein, es gibt keine Erlösung im Buddhismus. Er muss die ganze Last seines Lebens tragen. Und dann, verstehen Sie, das Evangelium geht plötzlich auf. Jesus hat meine Schuld getragen. Das Blut Jesu sühnt meine Schuld. Also, sehen Sie, wir können jetzt Land um Land durchgehen. Der Widerstand gegen Jesus, ganz groß. Und dann schenkt der Herr eine reiche, wunderbare Ernte. Viele Muslimländer sind fest verschlossen. Denken Sie nur an den Iran, denken Sie nur, Saudi-Arabien ist das verschlossenste Land in der Welt. Es darf überhaupt keine Christengemeinde geben. Es ist dort in der Verfassung festgeschrieben. Das ist der Staat, der die heiligen Städte Mekka und Medina hütet. Aber natürlich gibt es im Untergrund Christengemeinden. Die können gar nicht auftauchen. Aber der Widerstand ist ganz groß. In Persien, im Iran, in Libyen, in all diesen Staaten ist der Widerstand ganz groß. In Malaysia. In Malaysia dürfen Malaien, die stammesmäßig Malaien sind, nicht einmal an einem Christengottesdienst teilnehmen, weil die Verfassung sagt, sie sind von Geburt Muslime. Natürlich gibt es ganz viele bekehrte Muslime. Die müssen immer im Illegalen zusammenkommen. In Malaysia. Aber was für uns so wichtig ist, dass Jesus größer ist, das, was wir gelesen haben, das Evangelium wird verkündet in der ganzen Welt, das ist für uns so wichtig. Und ich sage, das ist ein Bußruf für uns. Nichts ist wichtiger in den Gemeinden, wo wir sind, als dass das Evangelium von Jesus verkündigt wird. Und dass wir es den jungen Leuten sagen und dass wir danach leben, dass wir unsere ganze Kraft dort konzentrieren, weil das Verheißung hat. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern soll tun, wozu ich es sende. Das Wort Gottes wird wirken und durchschlagen. Aber ein bisschen erzähle ich schon noch. Wir können jetzt von Indien erzählen. In Indien ist ja der Widerstand ganz groß bei den Hindus. Wir können Ihnen erzählen von Sri Lanka. Das ist eine buddhistische Republik. Da demonstrieren jeden Tag Hunderttausende auf den Straßen, schreien nieder mit den Christen. Nicht mal 1% der Bevölkerung sind Christen. Wieder viele niedergebrannte Kirchen. Aber wachsen, weil sie in ihrer Armut ganz aufs Wort Gottes gestellt sind. Nichts anderes tun können, als Jesus bekennen. Und sie weichen nicht. Unsere Freunde in Sri Lanka haben mächtig geholfen nach dem Tsunami dort. Und dann haben sie nach einem halben Jahr gesagt, jetzt machen wir keine Tsunami-Hilfe mehr. Warum? Weil die Menschen so nach dem Evangelium. Tsunami, das kann auch UNICEF machen und die anderen Hilfen. Es gibt so viele Organisationen. Wissen Sie, die sagen, in Colombo, der Hauptstadt, da sind die Mieten innerhalb von ein paar Tagen aufs Doppelte gestiegen, weil so viele Hilfsorganisationen kamen. Und die dicken Wagen sieht man überall rumfahren, wie sie die neuen Geländewagen von den Hilfsorganisationen. Aber wir wollen uns wieder ganz konzentrieren aufs Evangelisieren, weil so viele Menschen nach dem Evangelium von Jesus hungern im Buddhismus. Weil sie keine Antwort haben auf die Frage von Schuld und Versöhnung, weil die Suche nach Erlösung so groß ist. Ganz wichtig. Ich wollte Ihnen eigentlich von Nepal erzählen. Das habe ich nur gestreift, das andere. Von Indien könnte man natürlich viel erzählen. Und da gibt es Staaten, wo das Evangelium ganz bis heute verhindert wird und so weiter. Nepal. In Nepal gab es bis 1950 keinen Christen. Außerhalb von Nepal gab es Nepalis, die sind gläubig gewesen. Aber in Nepal ganz unmöglich. Nepal ist das Land, wo die höchsten Berge der Welt sind. Nanga Parbat,
Parbat und wie sie alle heißen, Mount Everest. Und sie kennen das ja aus den Berichten überall. Es ist ein hinduistisches Königreich. Der Hinduismus ist eine komische Religion. So ein paar Schlagwörter kurz. Bei uns sagen ja manche Leute, glaubt auch an Gott. Na, die Hindus haben 300 Millionen Götter. Na, wissen sie genug. 300 Millionen Götter. Hinter jedem Grashalm sitzen Götze. Das ganze Leben ist voll von okkulten Mächten. Ganz stark etwa in der Sexualität, sieht man in den Tempelbildern über. Im Hinduismus ist eine grausame Religion. Der große Prostitution auch getrieben über Jahrhunderte hinweg und wie das Thema der Schuld nicht bewältigt. Darum haben die Hindus immer die Witwen verbrannt, weil sie gesagt haben, die Witwen sind schuld. Wenn der Mann stirbt, kann bloß die Frau schuldig sein. Witwenverbrennung müssen wir mal sehen. Wir wissen gar nicht, was wir durch das Evangelium an Lebensfreude und Freiheit bekommen haben. Und dort in Nepal gab es keine Christen. Völlig verboten. Bis heute ist Mission verboten. Kein Missionar kann rein. Von unserer Organisation sind eine ganze Reihe dort in Nepal tätig. Die sind alle mit Hilfsdiensten. Als Lehrer in der Landwirtschaft, Aufbau von Werkstätten, in Krankenhäusern als Ärzte. Aber das Tollste war, nepalische Christen vom Ausland, die in Indien und so lebten, die haben Anfang der 50er Jahre gesagt, so, wir gehen hinein, es waren 10, wir gehen hinein und wir predigen Jesus. Sie sind alle in den Gefängnissen gelandet. Hunderte waren nachher im Gefängnis. Pastoren. Heute gibt es 1 Million gläubiger Jesusleute in Nepal. Ganz große Teile. In den 50 Jahren. Und wir wissen davon gar nichts. Und zwar brennende Christen. Und die unterhalten das alles. Wissen Sie, die machen diese Krankenhäuser und so weiter. Das ist toll. Unsere Ärzte gehen nur rein als Mitarbeiter. Aber sie helfen mit ihrem großen Wissen dann. Oder sie helfen gerade in der Landwirtschaft. Oder sie helfen beim Aufbau von kleinen Geschäften und so weiter. Das sind ganz wichtige Stütze da. Als Wasserbauingenieure. Und die Regierung ist so froh, dass sie Leute hat. Aber wie ist das bei Christen? Wenn dann einer im Gottesdienst teilnimmt und wir dann von Jesus reden. Eine große Ermutigung. Aber die Evangelisation wird von den einheimischen Christen getragen. Und das ist das große Wunder. Wir haben heute in der ganzen Welt etwa 100.000 Missionare, die von den ärmsten Gemeinden der Welt ausgesandt sind. Wie von der Mongolei und von China. Anfang dieses Jahres wurden in Burma 3 chinesische Jesuszeugen ermordet. Die sind in das Burma hineingegangen mit der kommunistischen Militärregierung. Die kommen ja rüber über die grüne Grenze. Aber dort Jesus bekannt, da hat man sie totgeschlagen. Aber wunderbar, bedrängte Gemeinden, und jetzt wollen wir es uns merken, bedrängte Gemeinden, wir wollen sie nicht bejammern, wir wollen beten, Herr, mach Frucht draus. Und Herr, wir wollen Buße tun, wo wir dem Leiden ausgewichen sind. Wo wir dich nicht bekannt haben. Wie oft hat man faule Kompromisse geschlossen in der Jugendarbeit von unseren Gemeinden, statt das Evangelium klar und eindeutig zu bezeugen. Wie viel sind wir schuldig geblieben, als unsere Nachbarn im Krankenhaus lagen, hätten wir sie doch besucht und ihnen einen Zuspruch von Jesus gegeben. Ich bin überzeugt, dass Jesus auch bei uns noch viel tun will. Aber das, was mir einfach groß ist, bedrängte Christen, und die Siege von Jesus. Lass mich einfach noch erzählen, nicht, dass ich meine, das sei nur in Asien so. Vor ein paar Jahren hat mich ein guter Freund Heinrich Voth nach Almaty eingeladen. Das ist die Hauptstadt von Kasachstan. Ich sagte, du musst kommen. Ich kannte den Heinrich Voth schon lange. Denn der Heinrich Voth, der ist so ein Deutsch-Russe da, so ein deutscher Aussiedler nennt man sie. Aber der ist nicht ausgesiedelt, sagt, ich bleib da. Und er hat gewusst, nach der Wende 1992, als diese selbstständigen Staaten, können Sie noch zuhören, sind Sie schon zu erschöpft oder alles durcheinander gewachsen. Und wenn Sie alles in einem Pott, macht ja nichts aus, aber man hört es ja mal wieder. 1992 hat er gesagt, wir bleiben da. Es ist Kasachstan ein ganz muslimisches Land. Was hat Heinrich Voth gemacht? Mit ein paar Getreuen, sie sind von Tür zu Tür gegangen und haben zu Menschen gesagt, kennst du Jesus? Wir haben ein Buch da, es war ein Neues Testament. Wissen Sie, was von Jesus lesen? Er kam dann zu uns, Hilfe Brüder, und sagte, könnt ihr uns nicht eine neue Auflage vom Neuen Testament bezahlen? Sagen, wie viel brauchst du denn? 500 oder 1000? Ich brauche 40.000. Sagt, du spinnst, Heinrich. Wie sollen wir das machen? Ja, das verteilen wir. Sagt, du wirst doch nicht Neue Testamente unter Muslimen verteilen. Das gibt doch bloß Papier zum Feuer in der Ofen. Die werden das doch verbrennen. Sagt er, kein Muslim in Kasachstan verbrennt ein heiliges Buch. Das liegt am Ehrenplatz. In jedem muslimischen Haus. Und wie ich dann das nächste Mal ihn wieder traf, wie er wieder zu uns kam, sagte, Heinrich, gibt es jetzt wenigstens eine kasachische Gemeinde? Sagte, was? Drei gibt's. Und dann das nächste Mal, sagte, wie geht's da eigentlich? Sagte, jetzt haben wir über 100 schon. Und da hat er mich eingeladen nach Almaty. Da waren 450 einheimische Prediger dabei. Kirgisen, Kasachen, Usbeken, Turkmenen. Da gab es früher überhaupt keine Christengemeinde. Und das waren gläubige Pastoren in wenigen Jahren. Tolle Baptisten, mutig. Und haben kniend gebetet. Wo trifft man das bei uns noch? Und dann sagt der Leiter, liebe Schwester, vor wenigen Wochen wurde dein Mann in Usbekistan erschlagen während des Evangelisations. Usbekistan ist ein ganz feindliches Land gegen die Gemeinden. Liebe Schwester, umso mehr werden in die Lücke treten. Wir machen weiter. Bete für uns. Das ist der Geist dieser Gemeinden. Dass die Sache von Jesus weitergeht. Und das möchte ich so verfolgen, was dort in Zentralasien weiterläuft. Machen wir einen ganz großen Sprung, gehen wir ganz anders hin. Von Afrika könnte man eine Menge erzählen. In Äthiopien und in, vielleicht zum Schluss noch. Aber wir müssen gucken. Kuba. Was ist denn mit Kuba? Fidel Castro soll ja sich nicht so wohl fühlen und sein Bruder hat die Geschäfte übernommen. Touristen reisen ja gern nach Kuba. Das ist ein schönes Reiseland, mit TUI und so kann man das schön machen. Aber das Schlimme ist, die kommen gar nicht, die Touristen, in die Gemeinden. Wer ein wenig das Prinzip noch kennt aus der damaligen DDR, die Gemeinden haben ihre Spione, und die müssen einen Report machen und wehe, wenn ein unangemeldeter Besucher da ist. Die Gemeinden brauchen ein Visum für einen Besucher, der zu ihnen kommt. Und das Visum kriegt man zum Beispiel zurzeit überhaupt nicht. Die Gemeinden sind total abgewürgt. Kann doch nicht wahr. In Kuba. Der Kommunismus ist so, wie er in der schlimmsten Zeit von Stalin war. Auch schon wirtschaftlich. Wenn einer ein Schwein illegal schlachtet, das muss ja alles abliefern, im Kommunismus, im Staat. Was privat schlachtet und so verkauft oder sonst selber ist, kommt er mindestens 5 Jahre ins Zuchthaus ohne Prozess. Kommunismus pur. In einer ganz furchtbaren Not. Die Touristen sehen das, wie alles man in Kuba kriegt. Und sie wissen gar nicht, dass die Leute nur Pesos haben. In den Läden zahlt man immer mit Euro oder mit Dollar. Aber die Leute können ihre Pesos gar nicht umtauschen. Sie sind ganz arg arm, verdienen, wenn es hochkommt, zwischen 8 oder 14 Euro im Monat und die Sachen sind so teuer wie bei uns. Und sie können nicht mal ihre Pesos, wo man es umkriegt, eintauschen. Da gibt es extra Läden, das sieht der Tourist gar nicht. Da gibt es Lebensmittelkarten für die, bis heute. Und die meisten Dinge, die auf Lebensmittelkarten stehen, vielleicht 2 Eier im Monat, die gibt es gar nicht. Kriegt man in der schlechten Zeit. Und wie meine Frau und ich dorthin gegangen sind, wir haben die Baptistengemeinde im Raum Guantanamo besucht. Guantanamo, wo das Gefängnis ist, da von den Amerikanern, Baptistengemeinden, da erzählen mir die Pastoren, 90% unserer Gemeinden werden nicht registriert. Das ist ja die Unterdrückungsmaßnahme, Registrierung. Obwohl sie immer wieder bei der Regierung die Eingabe gemacht wollen, uns registrieren lassen. Und dann kommt die Polizei und dann bricht sie ihre Hütte ab. Aber was wir nicht glauben konnten, überfüllte Versammlungen, Bibelkonferenzen, eine Woche lang, 6.000 Menschen, atemlos, stehen da, hören, lauter junge Menschen. Bibelschulen, wo die Pastoren sich schulen lassen, gibt es nur ganz wenige.
Die meisten sind junge Pastoren, die gar keine Bibelschule besucht haben.
Es war also ergreifend. Und der Fahrer von dem baptistischen Vorsitzenden hat uns wieder zurückgefahren, 600 Kilometer in die Hauptstadt Havanna. Es war ein ehemaliger Busfahrer, ein alter Mann, der sich auskennt im Auto. Und wie wir gefahren sind, war schon nach 10 Uhr in der Nacht. Es fahren ja kaum Autos, weil man aus Benzin natürlich mit ausländischer Währung bezahlen muss. Für uns ja überhaupt kein Problem, für den Touristen ein Paradies. Aber der Motor lief nicht mehr. Und er sagt, die Lichtmaschine tut nicht mehr. Da kann man den Motor nicht mehr weiterfahren. Aber was machen wir jetzt? Es gibt ja keine Tankstellen und kein ADAC oder was kann man jetzt tun? Jetzt kann ich gerade noch mit dem stotternden Motor ins nächste Dorf fahren und haben wir gefragt, gibt's hier einen evangelikalen Pastor? Ja, das gibt's auf Spanisch. Ich kann ja kein Spanisch. Hat er gefragt und haben wir den Pastor rausgeweckt. Das war ein Riesentumult. Die Kinder sind natürlich rumgehopft, dass noch so eine Abwechslung in der Nacht kam. Die waren schon im Schlafen. Hast du irgendjemand, der irgendwas mit Metall kann? Oh, da gibt's einen, der ist schon mit uns dahin gegangen. Und was unter einem Baum war da so ein bisschen, war da keine Werkstatt, hat was zum Schweißen gehabt und so weiter. Und hat er aus einem Stück Blech, hat er das rausgeschnitten, begabt, wie die da sind, und hat das repariert. Und in ihm immer in die dritte Welt, nach genügend Geld, mit, falls man ins Krankenhaus kommt, mit Euro können sie aus jeder Situation retten. Und ich sage, was darf ich ihnen geben? 50 Euro, 100 Euro für die Reparatur? Und er ist das, sagte. Ich nehme von einem Christen kein Pfennig an. Lasst uns noch beten. Die Hand gefasst und haben Jesus gedankt. In einer unvorstellbaren Armut, sie reden nicht über ihre Armut. Wir haben hauptsächlich Zahnpasta und Seife mitgebracht. Das größte Geschenk für diese Leute, weil sie es nicht kaufen können. Aber sie interessiert das Ganze uns, wenn ihr uns helfen könnt. Das eins interessiert uns. Wir haben vom Staat die Erlaubnis bekommen, zwei Camps, die wir haben, das war so Freizeitgelände. Wir dürfen Hütten bauen und dann können wir dort Kurse abhalten für unsere Prediger an den Wochenenden. In jedem 150 wollen sie Feldbetten aufstellen. Aber die Baumaterialien müssen wir in Dollar und in Euro bezahlen. Aber wie sollen sie es machen? Und ich konnte sagen, das übernehmen wir. Das sind so Dinge, die wir so von unserer Arbeit machen. Und die Freude, und die sind heute aktiv und die laufen da. Ein Wachstum ohne Gehen. Die Pastoren, die dort Hausbesuche machen, nach den Menschen schauen, ist ganz, ganz wunderbar. Die Gemeinde von Jesus wächst trotz aller Bedrängnis. Wenn wir da ein bisschen helfen können, ist doch ganz wunderbar. Aber vor allem wollen wir uns dran freuen und wissen, die Sache von Jesus läuft. Allen Menschen zum Trotz, wir wollen sagen, Herr, tu es doch bei uns auch. Du hast es getan in der Apostelgeschichte. Noch ein letztes Wort. Afrika haben wir viele, viele Nöte, unvorstellbare Nöte. Wir haben in vielen Teilen Afrikas unsere Mitarbeiter. Eines der stärksten, schnellsten Wachstum der Gemeinden sind in Äthiopien. Ausgerechnet die Kirche, die am spätesten angefangen, evangelische in Äthiopien, da gibt es auch die Kopten, aber die sind ganz noch gegen das Wort Gottes zugeknüpft. Aber es sind evangelische Gemeinden entstanden, die Wort des Lebenskirche, hat heute 7 Millionen Mitglieder. Aber jeder Christ muss zuerst ein halbes Jahr Jüngerschaftsschulung machen mit der Bibel, bevor er getauft wird. Ganz wunderbar. Es muss in die Tiefe gehen. Und die gehen an die entlegensten Orte zu den Stimmen, wo sich sonst keiner hinwagt von der Regierung. Und einen großen, kühnen Mut, da sind viele Evangelisten auch umgekommen. Aber die Evangelisation muss an. Jede Gemeinde hat ihre Missionare, die sie hinausschickt zum Weitertragen des Jesusnamens, wo der Name von Jesus noch nicht bekannt ist. Und das wollen wir uns einfach freuen, dass es das gibt in Afrika, dass sie nicht an der äußeren Not hängen bleiben. Wissen Sie, über Rente spricht man nur bei uns. Dabei haben wir heute eine Rente, es wird nie mehr Rentner geben, die so hohe Rente kriegen wie die jetzigen Rentner. Das muss man wissen. Unsere Nachkommen nicht mehr. Und niemand in der Welt hat so eine Versorgung im Alter wie wir. Aber wir reden am meisten von den Problemen, die wir haben. Aber die reden vom Reich Gottes. Das bewegt sie.
Und die reden drum, wie sie den Namen von Jesus aussprechen. Und da will ich Sie nur zum Schluss noch zur Fürbitte aufrufen. Im Norden Nigerias tobt eine ganz schlimme Verfolgung von Christen seit vielen, vielen Jahren unter all den Kirchen dort. Ob Anglikaner oder die Reformierten, die Presbyterianer oder Baptisten oder was das ist, oder ob das freie Gemeinden sind oder ob das Pfingstler sind. Ganz schwere Verfolgung. Viele Kirchen angezündet. Und zwar auch wieder in der Grauzone. Das sind so Terrortrupps, die dann kommen und dann überfallen und wieder Menschen niedersetzen. Tausende von Christen sind umgekommen. Und da sagte einer dieser Kirchenführer, noch als bitte wir hier neulich waren, in Stuttgart, hat er gesagt, betet für uns. Wir könnten zurückschlagen. Wir sind stärker als die Muslime. Wir könnten uns rächen, aber wenn wir das tun würden, würde eins sofort aufhören. Ganz viele Muslime sind beunruhigt und werden Christen. Weil sie sagen, was ist das? Was ist das? Der Terror, der erschreckt auch viele Muslime. Und sie sind völlig überrascht über die Feindesliebe, dass die Christen ihre Feinde segnen, nicht zurückschlagen. Er sagt, betet für uns, dass wir es durchhalten. Und sagt, das sind so viele, die in den letzten Jahren sich bekehrt haben und zum Glauben in Jesus gekommen, man kann es kaum glauben. Und ich wollte es Ihnen nur als eine große Ermutigung sagen. Hören Sie auf diese Berichte. Wir sollten gar nicht viel machen über unsere Missionsarbeit. Wir sollten uns freuen, dass der Herr seine Arbeit selber tut. Wir sollten drum beten, Herr, du weißt es, versorge heute Abend deine angefochtenen Knechte, deine leidenden Knechte. Und Herr, gib doch auch bei uns wieder dieses, dass Menschen aufwachen aus dieser Sattheit, aus diesem Wohlstand und wieder suchen nach dem, was einzig Not ist.
Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust und dass dein Heiliger Geist Menschen so erleuchtet, dass sie dich, den Heiland, erkennen können und dass dein Wort in die Herzen eindringt. Herr, wir wollen Buße tun, dass wir selber oft gar nicht gebrannt haben für dich. Wir wollen dir danken auch für diese Städte der langen Steinbacher Höhe, dass wir dort Zeit haben, dein Wort zu hören und neu zugerüstet zu werden. Wir wollen dir danken für all den Segen, der von hier ausgeht, aber auch für unsere Gemeinden, aus denen wir kommen und wo du uns hingestellt hast. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich über Europa. Lass die Menschen nicht verloren gehen, sondern gib du neues Erwachen, hinhören auf dein Wort. Sieh auch die jungen Menschen unter uns und segne alle Dienste, die geschehen, mit deinem Wort. Amen.